Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Deutschland hat ein neues Sachverständigengremium. Der Expertenrat für Klimafragen wurde gestern von der Bundesregierung berufen. Was der tun soll, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Ölkatastrophe vor Mauritius. Da gibt es eine teilweise Entwarnung. Und wir sprechen über Hamster und Mäuse und um einen Streit um Pestizide gegen Nagetiere. Und im Verbrauchertipp geht es heute rund um Versicherungsfragen im Homeoffice. Mein Name ist Stefan Römermann, herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Die Corona-Pandemie hat das Thema Klimaschutz in den vergangenen Monaten ja ein wenig aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei sind die Probleme dort längst noch nicht gelöst. Und auch der vermeintliche Klimaschutz-Musterschüler Deutschland hat noch eine Menge Hausaufgaben zu machen. Zukünftig soll ein Expertenrat für Klimafragen prüfen, welche Fortschritte Deutschland beispielsweise beim Einsparen von Treibhausemissionen macht und ob diese Fortschritte ausreichen. Gestern wurden die Mitglieder für diesen Expertenrat berufen. Eines der Mitglieder ist Brigitte Knopf vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change mit Sitz in Berlin. Sie ist jetzt bei uns am Telefon. Frau Knopf, vielleicht erklären Sie uns noch mal ganz kurz, welche Rolle hat denn genau dieser Expertenrat?
Ja, der Expertenrat soll tatsächlich überprüfen, ob diese Klimaziele der Bundesregierung eingehalten werden. Und es ist in Deutschland so, dass wir nicht nur weit entfernte Ziele, zum Beispiel für 2030 haben, sondern es gibt jährliche Ziele für jeden Sektor. Das heißt, der Verkehrssektor hat ein Ziel und für die Landwirtschaft gibt es ein Ziel und für den Gebäudebereich. Und dieser Expertenrat soll dann prüfen, ob diese Ziele jeweils in den Sektoren eingehalten werden. Und wenn nicht, dann muss das entsprechende Ministerium, was dafür zuständig ist, ein sogenanntes Sofortprogramm vorlegen, wie man die Lücke dann schließen kann.
Normalerweise ist das ja so, Expertenräte und Sachverständigenräte, die beraten halt. Das klingt fast ein bisschen so, als ob sie tatsächlich auch mitentscheiden dürfen.
Nein, wir dürfen nicht mitentscheiden und also es gibt eigentlich kein wissenschaftliches Gremium, was mitentscheiden darf, weil die Politik ja die Entscheidung trifft.
Aber Ihr Wort hat dann schon sehr, sehr viel Gewicht, wie es scheint.
Ja, also ich verstehe es eher als Art Notarfunktion und wir bieten sozusagen die Grundlage für die Debatte. Wir liefern die Grundlage, was sind wirklich die Fakten, was sind die Daten, gibt es Emissionsabweichungen, sind die Zahlen zu hoch? Und dass darüber eine Debatte ermöglicht wird, die sonst manchmal zwischen den Ministerien einfach politisch zerrieben wird. Und dieser Expertenrat macht erstmal nüchtern neutral, sozusagen stellt er die Fakten dar.
Die Bundesregierung hat ja das Klimaschutzprogramm für 2030 auf den Weg gebracht. Da sind schon eine ganze Menge Maßnahmen jetzt auch beschlossen, die dort vorgesehen sind. Reichen die denn nach Ihrer Einschätzung aus, um tatsächlich den Klimaschutz ausreichend voranzubringen?
Also es gab Anfang des Jahres schon mal zwei Gutachten dazu und die kamen überein, dass gesagt wurde, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Und ein Sektor, der problematisch ist, ist zum Beispiel der Verkehrssektor. Also da könnte es sehr gut sein, dass nochmal mehr gemacht werden muss. Und das sind dann genau die Fragen, die dieser Expertenrat dann beantworten wird.
Aber es wurde ja dieses Förderpaket für Elektromobilität beschlossen. Es gab auch jetzt offenbar relativ viele Vorbestellungen von Elektroautos. Das sind doch eigentlich gute Signale. Möchte man meinen.
Das sind gute Signale und dann geht es eben darum zu prüfen, reicht das denn wirklich? Und das kann ich sozusagen jetzt noch nicht sagen. Wir werden dann die Daten analysieren. Das wird immer so im März, April dann der Fall sein. Und dann wird man sehen, ob das reicht. Wir haben jetzt durch Corona, das ist natürlich für die Wirtschaft ein riesiger Einbruch, aber es sind auch weniger Emissionen gewesen. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir dieses Jahr tatsächlich dann die Minderungsziele einhalten, die Bundesregierung sich gesetzt hat. Aber das ist eben nur kurzfristig. Ne? Da gehen die Emissionen einmal runter und dann steigen sie wieder. Und man muss sehen, ob das mit der Elektromobilität und so weiter, ob das dann wirklich langfristig zu den Minderungszielen führt, die wir 2030 erreichen wollen.
Ja, Sie haben jetzt gerade Corona schon angesprochen, die Klimaschutzziele für 2020, das haben Sie auch gerade gesagt, die hat die Bundesregierung eigentlich schon aufgegeben gehabt. Um 40% sollten eigentlich die Treibhausgasemissionen sinken im Vergleich zu 1990. Das sei nicht mehr zu schaffen, hieß es lange Zeit. Und jetzt sieht es dann tatsächlich so aus, als ob wir das wirklich noch erreichen. Ist das schon relativ sicher oder ist das immer noch mit ein bisschen Unsicherheit behaftet?
Also es gibt eine erste Analyse meines Kollegen. Der hat mit Kollegen festgestellt, dass wir, wenn das so weitergeht wie bisher, wahrscheinlich sogar die Klimaziele für 2020 einhalten können. Aber man muss jetzt eben gucken, kurbelt die Wirtschaft jetzt richtig an und hat man dann nochmal mehr Emissionen, dann sieht die Lage schon wieder anders aus. Also von daher ein vorsichtig optimistisch sozusagen, dass wir die Klimaziele einhalten können, auch wenn das natürlich nicht die Art ist, wie wir Klimaschutz betreiben wollen, nämlich auf Kosten der Wirtschaft.
Was hat denn da tatsächlich am meisten gebracht, dass der Flugverkehr so eingebrochen ist oder dass die Produktion in Teilen zurückgegangen ist?
Nein, das war tatsächlich der landbasierte Verkehr, so nennen wir das, also der Verkehr auf der Straße. Also die Leute sind zu Hause geblieben, sind im Homeoffice gewesen, weniger Autoverkehr. Also es ist wirklich ganz stark der Verkehrssektor gewesen. Und der Flugverkehr trägt international oder auch in Deutschland dann gar nicht so viel bei. Also es ist, das ist schon interessant zu sehen, dass es hier der Straßenverkehr war.
Können denn, ich sag mal, auch längerfristige Auswirkungen der Corona-Pandemie dem Klima helfen, weil vielleicht jetzt zukünftig mehr Leute im Homeoffice arbeiten oder Ähnliches?
Also das sind genau die Fragen, die man jetzt analysieren muss. Die Leute haben gemerkt, in Städten ist es schöner, statt vielen Autos und vielen Parkplätzen vielleicht noch ein paar Kaffeetische mehr zu haben und auch im Homeoffice zu arbeiten. Und das ist die Frage, wie sich das langfristig auswirkt. Und auch natürlich weniger Flugverkehr, weniger Konferenzen. Wir merken das auch bei unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wollen weniger fliegen. Also ich glaube schon, dass es da möglicherweise eine strukturelle Änderung gibt, die dann darauf hindeutet, dass es weniger Emissionen werden.
Wir haben jetzt viel über den Verkehr gesprochen. Den Ausbau der erneuerbaren Energien haben wir noch gar nicht angesprochen. Wie steht Deutschland denn da dort und was muss vielleicht noch getan werden?
Also wir haben tatsächlich ein Erfolgsjahr. Also der Anteil der Erneuerbaren am Strommix ist jetzt über 50% gewesen. Das ist wirklich sehr hoch. Da gibt es eher regulatorische Fragen. Also wie geht es weiter mit dem EEG, mit der sogenannten Einspeiseverordnung? Was ist mit den Windparks? Was ist mit der Abstandsregel? Also da wird gerade auf politischer Ebene eben noch gestritten. Und da muss man gucken, ob für die Erneuerbaren sozusagen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass es da auch mit dem Ausbau weitergehen kann.
Brigitte Knopf vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change mit Sitz in Berlin und frisch berufenes Mitglied im neu gegründeten Expertenrat für Klimafragen. Ich sage danke für das Gespräch, Frau Knopf.
Gerne.
Zum nächsten Thema. Vor knapp 3 Wochen ist ein 300 Meter langer japanischer Frachter vor der Südostküste von Mauritius auf Grund gelaufen. Tagelang wurde er von den Wellen des Meeres hin und her geworfen und schließlich ist einer der Tanks gerissen. Mehr als 1000 Tonnen Treibstoff sind dabei ausgelaufen. Jetzt gibt es zumindest eine teilweise Entwarnung. Jana Gent berichtet.
Der Premierminister von Mauritius, Pravind Jugnauth, klingt optimistisch. Das Medienunternehmen News24 berichtet, sein Büro habe mitgeteilt, es sei gelungen, den verbliebenen Treibstoff aus den Tanks des Frachters abzupumpen, der vor 2,5 Wochen vor der Küste auf Grund lief. Auch Nagajiki Shipping, die Schiffseigner, ließen verlauten, das meiste Öl, das noch an Bord war, sei inzwischen abgepumpt worden. Sie formulieren es aber etwas vorsichtiger. Ich habe gehört, das Abpumpen sei fast vorbei, aber es ist schwer zu sagen, ob wirklich kein Öl mehr an Bord ist. So zitieren Medien den Sprecher des Unternehmens. Wissenschaftlern zufolge hat der Frachter nicht mehr viel Zeit vor sich. Demnach ist er kurz davor, auseinanderzubrechen. Bilder zeigen riesige Risse in der Mitte der Schiffswand. Laut dem Regierungschef ist das Schlimmste verhindert worden. Eine Umweltkatastrophe bleibt es dennoch. Aus dem Frachter sind seit genau einer Woche geschätzt bereits 1000 Tonnen Öl ausgelaufen. Tausende Menschen versuchen seitdem, die Verbreitung einzudämmen und die Strände zu reinigen. Umweltschützer und Meeresbiologen gehen aber davon aus, dass der Schaden bereits schwerwiegend ist und die Folgen für die Ökosysteme Jahrzehnte andauern werden. Mauritius ist für seine malerischen Strände bekannt. Die Korallenriffe zählen zu den schönsten und artenreichsten der Welt. Der japanische Tanker war ausgerechnet in der Nähe mehrerer Schutzgebiete auf Grund gelaufen.
Teilweise Entwarnung bei der Ölkatastrophe von Mauritius. Das waren Informationen von Jana Gent. Tja, es gibt sie noch. Gute Nachrichten für die Umwelt, gerade vor Mauritius, aber auch beim Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft beispielsweise. Der Einsatz geht immer mehr zurück. Das hat gestern Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Berlin verkündet. Insgesamt sei die Menge an Unkraut- und Schädlingsvernichtern in den vergangenen 20 Jahren auf den niedrigsten Wert seit 20 Jahren gefallen. Doch in einem Bereich, da könnte der Pestizideinsatz jetzt möglicherweise wieder kräftig zunehmen. Im Kampf gegen Mäuse Abfall auf Feldern. Doch das ist reichlich umstritten. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Philipp Banse in Berlin. Herr Banse, das ist ja schon etwas schräg. Für den Pestizideinsatz gegen Mäuse sollten die Regeln für den Einsatz dieser Mittel gelockert werden. Das sei angeblich auch schon mit dem Umweltbundesamt so abgestimmt, hieß es vom Ministerium. Und jetzt widerspricht das Umweltbundesamt da öffentlich. Was ist denn da los?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu durchschauen und auch nicht ganz klar zu beantworten. Also unstrittig ist, in Teilen einiger Bundesländer, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, gibt es sehr viele Feldmäuse auf den Feldern. Bauern sprechen auch von einer Mäuseplage, weil die Nager erhebliche Schäden nämlich anrichten und die Ernte deutlich mindern können. Bauern können gegen diese Feldmäuse unter anderem chemisch vorgehen, das heißt, vergiftete Köder in die Mauselöcher stecken. Viel Arbeit, aber vor allem kann das Gift auch Vögel töten und vor allem Hamster, die vom Aussterben bedroht sind. Und deswegen ist der Einsatz dieser giftigen Mäuseköder recht streng geregelt. Wo Hamster gesichtet wurden, dürfen die Köder etwa nur ausgelegt werden, wenn die Hamster im Winterschlaf sind, also ab November. Und Landwirte und Bauernverband fordern daher schon seit Wochen, dass diese sogenannten Anwendungsbestimmungen für diese Giftköder geändert werden, damit die Bauern eben leichter gegen diese Feldmäuse vorgehen können. Diese Anwendungsbestimmung aber kann das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ändern, das dem Landwirtschaftsministerium untersteht, aber nur, wenn das Umweltbundesamt diesen Änderungen zustimmt. Nun hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU gestern in einem offenen Brief geschrieben, bereits im vergangenen Jahr seien diese Anwendungsbestimmungen geändert, gelockert worden, um leichter gegen diese Feldmäuse vorgehen zu können. Etwa darf das Gift im Winterschlaf der Hamster ausgebracht werden, auch sind Hamstergebiete nicht mehr so Hamstergebiete, wenn die letzte Hamstersichtung schon ein paar Jahre her ist. Diese Änderung der Anwendungsbestimmung, diese Lockerung sei nicht rechtens, kritisiert ein Sprecher des Umweltbundesamtes.
Es wurden Anpassungen an den Anwendungsbestimmungen vorgenommen, also wie die Köder und die Gifte auf dem Feld ausgebracht werden. Aber das Umweltbundesamt hat diesen Anpassungen, diesen Änderungen der Anwendungsbestimmungen nicht zugestimmt.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium, dem ja das Bundesamt für Verbraucherschutz untersteht, schrieb auf meine Frage, was denn jetzt Stand sei und was die weiteren Planungen seien. Zitat, die Prüfung beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit dauern noch an.
Wie ernst ist denn das Problem mit diesem Mäusebefall auf den Feldern denn überhaupt?
Naja, also. Es ist, auch nach Aussage des Bauernverbandes, kein bundesweites Problem. Mäuse, Feldmäuse gibt es überall, aber das Problem sei in Teilen von Niedersachsen, in Teilen von Thüringen und in Teilen von Sachsen-Anhalt eben besonders stark. Und da sei es eben eine Mäuseplage. Die Bauernlobby in diesen Ländern verschickt Luftbilder von Getreidefeldern, die von Löchern durchzogen sind, eben Flächen, wo kein Getreide mehr wächst, weil die Feldmäuse an den Pflanzen rumgenagt haben. Der Thüringer Bauernverband beklagt Schäden von bis zu 400 Euro pro Hektar. Das seien 2/3 des Ertrags. Das wäre eine ganze Menge. Der Bauernverband sagt auch, 1/4 der Felder in Thüringen sei befallen, aber damit nicht genug. Auch die nächste Ernte sei bereits in Gefahr, denn Feldmäuse fressen auch Körner von Aussaat für Wintergetreide und knabbern dann die jungen Triebe an. Also schon kein bundesweites Problem, aber nicht ganz ohne.
Und wie sollen diese Mäuse jetzt nach Ansicht des Landwirtschaftsministeriums bekämpft werden? Sollen dann da Giftköder ausgelegt werden oder wird da gesprüht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also Julia Knöckner schrieb halt in diesem offenen Brief an die Länder, konventionelle, nicht chemische Methoden reichten nicht mehr aus. Pflügen ist da immer so ein Mittel, also auch um Mäusebauten zu zerstören. Aber das könnte die Mäuse jetzt nicht mehr eindämmen und zerstöre außerdem die Bauten von Hamster. Und diese zinkphosphithaltigen Giftköder, die seien die einzige Möglichkeit. Und deswegen hat die Ministerin jetzt angekündigt, dass das ihr unterstellte Bundesamt Anträge auf Notfallzulassung für diese Giftköder zügig prüfen und entscheiden werde.
Was gibt es denn für Alternativen ohne Gift? Sie haben das eben gerade schon mal ganz kurz angesprochen.
Ja, Pflügen ist eine Methode, aber letztlich helfe nur große, einheitliche Agrarflächen zu vermeiden, sagt Markus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist an vielen Stellen tatsächlich der Zug schon abgefahren. Die Tiere haben sich reproduziert, sie sind viel unterwegs, mitten in der Fläche. Im Schnitt braucht es ein frühzeitiges Eingreifen, damit es im nächsten Jahr sich nicht entsprechend wiederholt. Die Möglichkeiten, die es gibt, sind sehr, sehr beschränkt. Eine kleinteilige Landschaft, in denen nicht große Feldschläge die Landschaft dominieren, ist ein wesentlicher Faktor, damit die Population von vornherein nicht so groß wird.
Denn in den Hecken und den Blühflächen, da gedeihen eben die natürlichen Feinde der Mäuse, Greifvögel, Marder, Füchse. Um den Bauern jetzt kurzfristig zu helfen, meint er vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, helfe nur Geld, die Bauern müssten finanziell entschädigt werden.
Streit um den Einsatz von Pestiziden gegen Mäuse. Einordnung waren das von Philipp Banse. Vielen Dank nach Berlin. Zum nächsten Thema. Immerhin, Sommergewitter und kräftige Regenschau haben in den letzten Tagen ja schon in vielen Teilen der Republik für ein bisschen Abkühlung gesorgt. Noch ein Blick in den Wetterbericht zeigt, es soll schon bald wieder wärmer werden. Das wird anstrengend und zwar nicht nur für uns Menschen, sondern auch für viele Wildtiere. Gerade in städtischen Gebieten kann es deshalb sinnvoll sein, Vogeltränken und Wasserstellen aufzustellen. Ein Beitrag von Michael Watzke.
Auf der Terrasse von Maria Peter aus dem baden-württembergischen Lottstetten steht ein kleiner, flacher Springbrunnen. Dort sind regelmäßig Vögel zu Gast. Jetzt in der Hitzewelle beobachtet Maria Peter.
Die kommen häufiger. Die kommen 2-3 Mal am Tag.
Es sind Meisen, Spatzen, Schwalben und ein Rabenpärchen. Sie kommen zum Trinken, zum Baden.
Und was uns so fasziniert hat, dass die Brotstücke und Brötchen gebracht haben und manchmal bringen die auch Regenwürmer und das weichen die oben bei der Fontäne ein. Die legen die rein, ziehen wieder von dannen. Nach vielleicht so 10 Minuten kommen sie wieder und dann hacken die das klein und nehmen es mit und bringen es ins Nest.
Um ihre Jungen zu füttern, denn es ist Brutzeit. Und besonders Jungvögel bestimmter Vogelarten leiden unter den hohen Temperaturen, sagt Oda Wieding, Ornithologin vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern.
Wir merken bei den Vogelarten tatsächlich mehr Auswirkungen, die in unseren Gebäuden direkt brüten. Alle Vögel, die in Bäumen brüten, haben natürlich da etwas mehr Luft. Vögel, die unsere Mauern nutzen, da heizt sich dann einfach der Stein oder die Mauer stärker auf. Das kann also bis fast an die 100 Grad gehen. Und das merken wir zum Beispiel besonders bei Mauerseglern und bei Schwalben. Die leiden tatsächlich stärker, weil einfach die Gebäude, der Stein sich stärker aufheizt.
Generell steigt die sommerliche Durchschnittstemperatur vor allem in Städten durch Klimawandel und immer dichtere Bebauung. Darunter leiden auch und besonders städtische Wildtiere wie Vögel.
Denn Vögel schwitzen nicht, die haben keine Schweißdrüsen, die brauchen tatsächlich auch 2 Mal am Tag Wasser. Und das Gefieder schützt ein bisschen, so wie es vor Kälte schützt, schützt es auch vor Hitze. Aber sie spüren die Hitze natürlich und brauchen entsprechend dann auch mehr zu trinken.
Das gilt nicht nur für Vögel, auch Igel und Eichhörnchen brauchen in heißen Sommern mehr Wasser, finden in Städten aber immer seltener Tümpel und kleine Pfützen, sagt Verena Reinhardt vom Eichhörnchenschutzverein München.
Man kann beobachten, dass Eichhörnchen sehr oft an Wasserquellen gehen, aber immer nur ganz wenig trinken, also wirklich immer nur einen ganz kleinen Schluck trinken, aber dafür dann eben öfters diese Wasserquellen aufsuchen.
Und hier können und sollten Wohnungsmieter und Hausbesitzer helfen, indem sie städtischen Wildtieren zusätzliche Wasserquellen anbieten.
Ja, was jeder machen kann, ist im Garten oder auf dem Balkon flache Wasserschalen aufzustellen oder auch aufzuhängen. Also es sollte ein Platz gewählt werden, wo sich die Tiere sicher fühlen vor möglichen Fressfeinden. Also ein Platz, wo die Tiere gute Sicht haben und von dort aus schnell zum Baum oder Busch wieder hochklettern können.
Solche Eichhörnchen und Vogeltränken muss man nicht kaufen. Es reichen Suppenteller oder Blumentopfuntersetzer. Sie dürfen nur nicht zu tief sein und keinen hohen, glatten Rand haben, damit die Tiere nicht in der Wasserquelle ertrinken. Außerdem, so Vogelexpertin Oda Wieding, sei wichtig,
dass sie da regelmäßig das Wasser wechseln, dass sich da also nicht irgendwelche Keime entwickeln. So kann man also Salmonellen und Trichomonaden vermeiden.
Wer diese einfachen Regeln beachtet, kann mit wenig Aufwand zum Tierretter werden, sagt Verena Reinhardt vom Eichhörnchenschutzverein München.
Wassermangel ist wirklich ja lebensbedrohlich. Ich habe jetzt noch kein verdurstetes Eichhörnchen gesehen, aber leider einen verdursteten Igel, der regelrecht ausgetrocknet ist, also richtig verdörrt ist, weil eben seine Pfützen, seine Wasserquellen alle leer waren.
Maria Peter aus Lottstetten stellt auch im Garten einen flachen Wasserteller für eine Igelfamilie bereit, die in der Abenddämmerung bisweilen mit 4 Jungigeln im Schlepptau über den Rasen zuppelt und trinkt. Am meisten freut sich die Lehrerin aber jeden Abend auf den Besuch ihrer gefiederten Freunde, die ganz standorttreu immer wiederkommen.
Ja, das finde ich ein wunderschönes Gefühl. Es war ein Nebeneffekt, das war nicht ursprünglich geplant. Aber ja, seither, denke ich, gehen wir auch ganz anders um und wir beobachten auch die Vögel ganz anders.
Abstand muss sie trotzdem halten. Kommt sie näher als 3 Meter heran, fliegen die Vögel weg. Es sind eben Wildtiere, auch wenn sie in der Stadt leben.
Willkommene Erfrischung. Michael Watzke war das über Vogeltränken und andere Wasserstellen für Wildtiere.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen den Arbeitsalltag kräftig durcheinandergewirbelt. Auch Monate nach den ersten Fällen in Deutschland arbeiten immer noch viele Arbeitnehmer zumindest teilweise im Homeoffice. Ja, und viele Mitarbeiter sind auch gar nicht so richtig böse darüber, denn der stressige Weg zur Arbeit in vollen Bussen und Bahnen oder im Stau auf der Straße, den kann man sich dann sparen. Und manch einer freut sich vielleicht auch über das gemeinsame Mittagessen mit dem Partner. Aber welche Regeln gelten im Homeoffice eigentlich, wenn ich während der Arbeitszeit einen Unfall habe oder beispielsweise der Laptop kaputt geht? Hilde Braun über Versicherungsfragen im Homeoffice.
Im Homeoffice sind alle Tätigkeiten versichert, die dazu dienen, betriebliche Aufgaben zu erfüllen. Also der Gang zum Kopierer, das Herunterholen eines Aktenordners. Auch die entsprechenden Wege sind über die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt. Christine Ramsauer ist Versicherungsexpertin für den Unfallschutz im Homeoffice bei der gesetzlichen Unfallversicherung VBG.
Diese Betriebswege zeichnen sich dadurch aus, dass sie dazu dienen, eine betriebliche Tätigkeit auszuüben. Vergisst jemand zum Beispiel den für die Arbeit erforderlichen USB-Stick in der Aktentasche, die noch in der Diele der Wohnung steht, und stürzte auf dem Weg vom Schreibtisch zur Tasche, so handelt es sich um einen versicherten Betriebsweg.
Wer sich dagegen auf dem Weg zur Toilette oder dem Kühlschrank verletzt, ist nicht über die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Denn hier handelt es sich nicht um einen direkten Arbeitsweg.
Das ist anders als im Büro. Im Homeoffice haben die Versicherten selbst und nicht der Arbeitgeber, die von der privaten Wohnung ausgehenden Risiken zu verantworten. So die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts.
Die Nutzung von Firmengeräten im Homeoffice ist in der Regel klar definiert. So hat der Arbeitgeber normalerweise zuvor geregelt, was bei einem Verlust des Gerätes oder Schaden passiert. Ist das nicht der Fall, muss im Einzelfall geklärt werden, ob der Mitarbeiter zum Beispiel fahrlässig gehandelt hat. Armin Moller ist Vorstand der Mailo-Versicherung.
Es empfiehlt sich bei verstärkter Nutzung des Homeoffice, dass der Arbeitgeber eine Inhaltsversicherung für diese Geräte abschließt. So kommt im Falle einer Beschädigung nicht der Mitarbeiter, sondern der Versicherer für den Schaden auf.
Fällt wiederum der eigene Laptop herunter, ist er in der Regel nämlich nicht versichert, falls nicht beim Kauf des Gerätes mit dem Hersteller etwas anderes vereinbart wurde. Doch nicht nur die Hardware kann beschädigt werden, auch die Software kann etwa durch ein Virus zerstört werden. Im schlimmsten Fall gelangen betriebseigene Daten an die Öffentlichkeit oder aber private Daten ins Firmennetz. Deshalb sollte man sorgfältig prüfen, welche Software genutzt wird. Armin Moller.
Die massenhafte Nutzung von sogenannten cloud-basierten Tools wie Zoom oder Microsoft Teams ermöglicht auf der einen Seite ein ortsunabhängiges Arbeiten, aber erhöht auch den Missbrauch durch unbefugte Dritte erheblich. Als Beispiele hierfür seien ein ungesichertes WLAN genannt und auch das unsichere Speichern von personenbezogenen Daten auf der Festplatte oder anderen Datenträgern wie USB-Sticks.
Eine Datenschutzrichtlinie des Arbeitgebers und die rechtliche Absicherung durch den Arbeitgeber kann hier vor entsprechenden Schäden schützen. Ganz wichtig ist eine Hausratversicherung. Sie springt ein, falls Arbeitsgeräte beispielsweise gestohlen werden oder durch einen Wasserschaden nicht mehr funktionieren. Sie kann auch helfen, wenn der Rechner vom Schreibtisch fällt oder eine Tasse Kaffee über die Tastatur kippt oder auch wenn der Laptop aus dem Auto gestohlen wird.
Hier sollte der Arbeitnehmer eine Erweiterung einschließen in der Hausratversicherung. Das ist häufig möglich. Und natürlich mit seinem Arbeitgeber auch sprechen, ob er dafür die Kosten übernehmen würde.
Bei einem langfristigen Einsatz im Homeoffice sollte der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber aber unbedingt darüber sprechen, ob er ihm langfristig eine Büroausstattung zur Verfügung stellt.
Versicherungsfragen rund ums Homeoffice, das war der Verbrauchertipp von Hilde Braun und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Tobias Armbrüster mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihm unter anderem die Panne bei Corona-Tests in Bayern. Mein Name ist Stefan Römermann, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.